Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir über KI, also über künstliche Intelligenz. Und ich habe das vor ein paar Episoden schon anklingen lassen, dass ich mich mit dem Thema noch stärker auseinandersetzen möchte. Das war damals die Episode mit Ursula Poznanski. Da ging es um sozusagen diesen Science-Fiction-Ansatz, den sie in ihrem Roman verarbeitet hat und ein bisschen über die Bösartigkeit von KI. Und heute soll es aber um einen anderen Fokus gehen. Es geht um Arbeit und KI. Und ich freue mich sehr, dass Lena Marie Glaser bei mir zu Gast ist. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr stark mit Arbeit auseinandergesetzt, mit New Work. Sie hat sozusagen Arbeit auf Augenhöhe, war ein ganz berühmtes Buch von ihr und wirkt sozusagen in Unternehmen rein, um Arbeit anders zu gestalten. Und seit einiger Zeit hat sie sich in das Thema KI vertieft und hat auch dazu ein Buch geschrieben, das ganz provokant künstliche Konkurrenz heißt. Und mit ihr freue ich mich, jetzt sprechen zu dürfen. Hallo, Lena.
Hallo, danke für die Einladung.
Lena, ich möchte gern mit einem Satz aus deinem Buch beginnen, den ich irgendwie ganz spannend fand, weil er es gut zusammenfasst. Der Satz heißt, klaut mir die KI den Job, während ich kurz Kaffee trinken gehe. Und ich denke, dass diese Befürchtung ganz viele Menschen haben, zu Recht.
Ja, aktuell ist es wirklich so, dass viele Menschen so ein sehr unwohles Gefühl dabei haben, wenn es um KI geht, auch als Jobkiller. Und da spreche ich gerade viel mit Menschen, die da sehr viele Befürchtungen haben. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten, eigentlich im letzten Jahr, intensiv damit auseinandergesetzt und es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Also wir müssen viel differenzierter drauf schauen und die Debatte gerade in der Öffentlichkeit, auch immer diese Zuspitzung auf KI ist automatisch ein Jobkiller, hinterfragen. Und das sehe ich jetzt einige, ich sehe es kritischer und differenzierter, als ich es vielleicht davor gesehen habe.
Ich habe ChatGPT, über dieses Programm werden wir noch mehr sprechen, aber ich habe ChatGPT in der Vorbereitung gefragt, in welchen Bereichen, in welchen Arbeitsbereichen künstliche Intelligenz am stärksten wächst aktuellerweise. Und die KI hat mir geantwortet, Zitat, die am schnellsten wachsenden Anwendungen von künstlicher Intelligenz sind derzeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzwesen, Einzelhandel, Automobilindustrie und Cybersicherheit zu beobachten. Du selbst bist Juristin und siehst auch in deinem sozusagen angestammten Berufsbereich auch viel Potenzial für KI. Also ist KI in die Zukunft gedacht, in sehr vielen Arbeitsbereichen wahrscheinlich ein Thema und damit dann ja doch ein Jobkiller. Was genau ist denn gut an dieser Prognose?
Also es sind auf jeden Fall Berufsgruppen, die du gerade aufgezählt hast, die jetzt an erster Front stehen, die direkt sofort betroffen sind, aber in die Zukunft gedacht wird es wohl alle Bereiche treffen. Die Studien, die ich für das Buch erhoben habe, zeigen da doch ein differenziertes Bild. Einerseits ist es tatsächlich so, dass gerade jetzt durch ChatGPT und diese sogenannte generative KI, die Bildsprache reproduziert, doch viele Berufe jetzt betroffen sind, an die wir zuerst gar nicht gedacht haben. Und so eben auch der Beruf der Juristin. Ich möchte bitte eine Anekdote erzählen, die auch dazu geführt hat, dass ich mich dann überhaupt mit dem Thema auch beschäftigt habe. Ich war zu Gast eben als Expertin zur Frage, wie will denn die junge Generation arbeiten? So auch so, ist die Jugend faul, will die gar nicht mehr arbeiten? Und da war die letzte Frage in diesem Interview, das war in der ZIP, eben die letzte Frage war, ja, und müssen wir jetzt alle Angst haben vor der KI als Jobkiller? Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt gehabt und habe es mal sehr persönlich runtergebrochen und habe gesagt, ja, es wird auch Berufe betreffen, an die wir zuerst nicht denken, zum Beispiel den meines Berufes, den ich erlernt habe, den der Juristin. Im Nachgang dieses Interviews habe ich dann auf meinen sozialen Kanälen eine Nachricht bekommen von einem sehr aufgeregten jungen Jus-Studenten, der mir dann geschrieben hat, er hat jetzt wirklich Angst, weil was ich da gesagt habe, hat es überhaupt Sinn, dass er das studiert. Ja. Und diese intensive Reaktion und wirklich ein sehr langer Text mit diesem jungen Mann, das hat mir dann schon aufgezeigt, ja, da sind Ängste einfach auch da. Ich habe jetzt in der Erforschung des Themas, wie gesagt, in dem letzten Jahr circa, bin ich auch zurückgegangen, eben habe überlegt, ja, wie werden das, wenn damals, wie ich noch als Juristin gearbeitet habe, was ich heute ja nicht mehr tue, hätte ich da jetzt Angst gehabt davor? Und ich hätte es jetzt aus heutiger Perspektive, glaube ich, kann ich es ganz klar mit Nein beantworten, denn es ist ein Tool, wenn man es richtig einsetzt, das schon viele Menschen entlasten kann von mühsamen Aufgaben, von repetitiven Tätigkeiten. Also sinnvoll eingesetzt ist die KI auch eine Chance und eben nicht nur dieser Jobkiller, wie es oft auch dargestellt wird.
Mhm. Also du sprichst auch Teile von Jobs an, die einfach auch jetzt nicht besonders kreativ sind, die, wie du sagst, sich wiederholen, die eigentlich formal gerne ausgelagert werden wollen würden, wenn man ehrlich ist. Und solche Bereiche sind dann tatsächlich auch eine Chance. Aber gibt es denn auch Berufe oder Jobs, die nie von KI betroffen sein werden? Traust du dich drüber über so eine Prognose?
Tatsächlich ist es nicht immer so der Blick in die Zukunft. Ja, da kann man keine ganz eindeutigen Aussagen treffen, aber so aus heutiger Perspektive kann man schon sagen, es gibt Berufe und das sind die, die doch sehr stark von den menschlichen Kompetenzen, von dem Sozialen, dem Kreativen geprägt sind. Also ich denke da ganz konkret zum Beispiel an Pflegeberufe, an die soziale Arbeit, aber auch an Handwerksberufe, wo es eben nicht nur darum geht, ja, eben immer wieder dasselbe auch oder immer wieder dieselben Aufgaben zu erfüllen, sondern schon sehr individuell spezifische Herausforderungen auch zu lösen. Also das sind schon so Berufsfelder, wo ich persönlich jetzt mit meiner Recherche, mit meinem Blick in die Zukunft ein großes Potenzial sehe. Und da natürlich auch die große Frage, ob sich da nicht jetzt auch was verändert, wie wir auf diese Berufe schauen, weil gesellschaftlich betrachtet ja gerade eben Berufe im sozialen Bereich, in der Care-Arbeit ja lange nicht so hoch angesehen werden, auch viel schlechter bezahlt werden als jetzt Berufe zum Beispiel wie in der genannten, ja, im Finanzwesen, ja, oder im Bankenwesen. Und da verschiebt sich gerade einiges. Und wenn ich jetzt positiv in die Zukunft schaue, dann sehe ich oder wünsche ich mir, dass diese Berufe eine Aufwertung erfahren.
Also etwas, was einfach niemals von einem Programm, von einer künstlichen Intelligenz, von diesen Systemen erledigt werden kann. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück zu ChatGPT, weil seit es ChatGPT sozusagen in die breite Öffentlichkeit geschafft hat, ist das Thema auch in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Als das Ende 2022 und dann Anfang 2023 auch bei uns irgendwie bekannt wurde, hat es einen riesigen Wachstumsschub bekommen. Also ich glaube, es gibt in der Menschheitsgeschichte kein Medium, das so schnell gewachsen ist, innerhalb von 2 Monaten 100 Millionen NutzerInnen. Und um mit ChatGPT gut arbeiten zu können, muss man was können. Und zwar, das heißt prompten. Also man muss die richtigen Fragen stellen können. Also was ist dieses Prompten und wie macht man es denn am besten?
Also, da ein kleiner Einblick in meinen Zugang, persönlichen Zugang dazu, wie ich das erste Mal erfahren habe von einem befreundeten Developer, der gesagt hat, da gibt es dieses ChatGPT, schau dir das an, da war das noch nicht so in den Medien verbreitet. Dann habe ich mich da eingeloggt und war mal konfrontiert mit dieser neuen Anwendung, KI-Anwendung, die ja anscheinend so toll sein sollte. Aber die Frage war, wie gehe ich da jetzt damit um? Und dadurch, dass das im Fall von ChatGPT ja sehr stark davon abhängig ist, welche Prompts, wie du sagst, also auch welche Aufforderungen, Anweisungen, welche Fragen man eigentlich stellt, muss man eigentlich mal das verstehen, wie es funktioniert. Und dann ist es aber auch wirklich eine Kunst, die richtigen Fragen zu formulieren. Es ist also so, für alle, die das schon verwendet haben, man stellt einen Prompt, eine Frage zum Beispiel. In meinem konkreten Fall habe ich überlegt, einen Podcast zu machen und habe einfach mal so erste Fragen gestellt. Ja, was brauche ich da dafür? Was wäre ein spannendes Thema? Wen soll ich da interviewen? Und du kriegst da erste Antworten. Und ich fand das ganz interessant. Im ersten Augenblick war auch einigermaßen ja überrascht, wie spannend oder wie interessant diese Antworten waren. Aber ganz zufrieden war ich nicht. Mhm. Und das ist ja das Spannende, dass man dann wieder nachfragen kann. Also man kann es schärfen. Und je öfter man das macht, das war meine persönliche Erfahrung und das habe ich auch aus den Gesprächen, die ich für das Buch geführt habe, auch herausgehört, je öfter man das macht, desto einfacher wird es und man weiß immer besser, wie man diese Anweisungen, diese Prompts schreiben soll. Also das ist schon, muss man sich auch vor Augen führen, eine Kompetenz, eine Fähigkeit, da gibt es sicher Berufe oder Personen, Menschen, denen fällt das wirklich sehr leicht, intuitiv, stellen da die richtigen Fragen, aber es gibt auch viele, die da zuerst überfordert sind, ja, und die wirklich auch das erst erlernen müssen. Das heißt, auch in dem Buch versuche ich herauszuarbeiten, auch dass da die Arbeitgeber, aber auch die Bildungsinstitutionen gefragt sind, diese Räume zu schaffen, dass man das auch lernen kann. Mir hat eine Lehrerin zum Beispiel nach einer Lesung zum neuen Buch eben gesagt, ja, sie findet das super spannend, was ich da erzähle, aber sie weiß gar nicht, wann sie in diesem Arbeitsalltag, in diesem Stress überhaupt sich hinsetzen soll und sich das einmal anschauen soll, überhaupt einmal lernen soll, wie man solche Prompts schreibt. Also die Möglichkeiten sind da und für alle jene, die jetzt zuhören und sich denken, ja, das ist eh einfach, ich mache es schon ewig und das ist überhaupt kein Problem, dann ist das eh toll, aber es gibt viele, die haben diese Hürde. Und das muss wirklich eigentlich, könnte man sagen, eine neue Kompetenz, um auch mit dieser neuen Technologie, also mit diesen generativen KIs, also mit dieser ChatGPT auch gut umgehen zu können. Also da ist einiges auch an Lernbedarf gefragt.
Aber ich glaube, dass das schon vielleicht auch eine gute Message ist, zu sagen, es lohnt sich, das auch zu probieren, auch spielerisch zu probieren. Es kann auch nichts passieren, man kann nichts kaputt machen. Und nur um eine Verhältnismäßigkeit irgendwie zu geben, das ist jetzt tatsächlich kein Elitenthema mehr. ChatGPT wird weltweit ungefähr so oft angeklickt oder angesurft wie Netflix oder LinkedIn. Also es ist richtig, richtig viel. Viele Menschen verwenden es sehr oft und es lohnt einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte wieder ganz kurz zurückgehen zu den Jobs und zum Jobkiller-Effekt. Erst vor ein paar Wochen wurde eine Nachricht verbreitet über Fachmedien und die hieß, dass es jetzt auch den ersten KI-Softwareentwickler gibt. Das ist so zu verstehen, das ist eine KI, die sich quasi wie ein Mensch verhält und beispielsweise in 5 bis 10 Minuten eine Website erstellen kann, die auch funktioniert. Also das ist sozusagen alte Programmierungskunst, die auch, der kann man sogar zuschauen, die hat auch so viele Browserfenster offen und macht auch das, was ein Programmierer machen würde. Das Programm dazu heißt Devin. Und was ich mir nur gedacht habe, ist ja, da werden jetzt viele Arbeitsschritte, die jetzt noch Jobs sind und natürlich auch bezahlte Arbeit sind, werden da ein bisschen disruptiert und halt gerade auch ein Bereich, wo ich mir denke, hat man nicht immer gesagt, genau da muss man rein, das sind sozusagen diese MINT-Berufe, dort ist die Zukunft, aber die stehen ja dann auch auf der Straße, oder nicht?
Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass Technologie aktuell gerade im KI-Bereich so extrem schnell sich verändert und täglich eigentlich neue Technologie auf den Markt kommt und wie du sagst, jetzt auch ein Bereich betroffen ist, der auch schon immer so ein bisschen auf einen Protest auch gehoben worden ist. Das ist doch der Beruf des Programmierers, der Developerin. Also es sind ja meistens auch Männer, die diesen Beruf ausüben, oft sehr gut bezahlt. Alle Unternehmen suchen diese Fachkräfte, gerade die Developer, überall sind sie gesucht. Das ist der große Fachkräftemangelthema, spielt hier ja auch rein. Und schlagartig stellt sich heraus, dass gerade diese Berufsgruppen auch betroffen sind. Jetzt habe ich eben gerade gestern mit einem Developer gesprochen, der erst seitdem das eben so bekannt ist, seit kurzem, wirklich auch langsam drüber nachdenkt, was das für seinen Beruf bedeutet. Weil er hat irgendwie aus seiner Beobachtung auch der internen Diskussionen bei Developern immer, also er hat sich da eigentlich nie so Sorgen gemacht. Und jetzt zeigt sich, wie weit das schon ist und dass das ganze System, dass man gedacht hat, ja, das sind diese Programmiersprachen und die muss man dann lernen und dann kann man diese Produkte erstellen, dass das jetzt offenbar vollkommen im Umbruch ist, sich verändert. Und ja, es zeigt einfach ganz gut, niemand von uns und keine Berufsgruppe vermutlich ist da wirklich sicher. Und das ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um?
Ja, ich bleibe noch einen Moment bei diesen MINT-Berufen, also bei den technischen und Mathematiken, aber Informatik ist da eben auch immer dabei. Das wurde, und ich habe ja selber zwei Mädchen als Kinder und seit die im Kindergarten waren, wurde denen bei diversen Girls' Days und so weiter immer diese MINT-Berufe ans Herz gelegt und je technischer und je sozusagen, je mehr Informatik und diese Welt, desto besser für ein Leben im Beruf dann vor allem als Frau. Aber ist das dann, also stimmt das noch oder sind diese Bereiche vielleicht am Ende am schnellsten von KI zu ersetzen?
Also aus meiner Beobachtung und aus meiner Forschung heraus würde ich das jetzt nicht so schwarz-weiß sehen. Es wird weiterhin, so wie ich das verstanden habe, auch in diesen Berufsfeldern, Berufe geben. Also es wird weiterhin auch Technikerinnen, Informatikerinnen brauchen, um eben diese Technologien voranzutreiben, zu betreuen, auch immer wieder auch kritisch, auch Grenzen aufzuzeigen. Und da ist es aus meiner Sicht schon wichtig, dass wir da viel, viel, viel mehr Diversität reinbekommen. Also da braucht es einfach auch viel mehr Frauen, viel mehr junge Frauen insbesondere, die sich dafür interessieren, die sehr früh auch spielerisch sich damit auseinandersetzen, vor allem was ich aus meinen Gesprächen, aus meinen Forschungen raus ganz klar jetzt beobachten konnte im letzten Jahr, sind es vor allem junge Frauen, die viel kritischer der KI gegenüberstehen. Also manche berichten mir dann schon, sie haben da so ein unwohles Gefühl. Manche sind da grundsätzlich schon interessiert, aber sind viel, viel kritischer einfach als die jungen technikaffinen Männer, mit denen ich gesprochen habe. Und ich finde, das ist ein riesengroßes Potenzial, weil es mag sein, es gibt sicher Bereiche, gerade bei der Entwicklung dieser digitalen Technologien, wo Berufsfelder wegfallen, wo Arbeitskräfte auch sicher auch schon aktuell, vor allem in Amerika, gerade abgebaut werden. Aber aus meiner Beobachtung oder aus meinem Verständnis heraus aktuell ist es so, dass es braucht trotzdem Menschen, die mit diese Technologien betreuen und die zuständig sind und die auch eben, wie gesagt, diese Grenzen aufzeigen. Und umso mehr bin ich schon davon überzeugt, dass es diese große Aufgabe ist, immer mehr junge Frauen zu begeistern, Mädchen auch zu begeistern. Und da ist es aber jetzt nicht so, dass die Mädchen per se alle nicht interessiert sind, sondern es sind ja auch die Rahmenbedingungen. Ja. Also diese Berufe, die sind ja auch oft in einem, also gerade im Informatikbereich, im IT-Bereich, oft schon sehr männliche, hierarchisch oft, aber auch sehr ellbogengeprägte Arbeitskulturen. Und auch das ist ja das, was viele Menschen ja auch abschreckt. Gerade auch eine Studie, die ich da fürs Buch herausgefunden habe, auch sagt, das ist ein Grund, warum sich junge Mädchen auch gegen diese Berufe entscheiden. Also da sozusagen ist jetzt nicht die Technik per se nur das Problem, sondern auch die Rahmenbedingungen, wenn man diese Berufe ergreift, wo man dann auch landet sozusagen.
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du da schilderst, weil wenn wir auf den Status quo schauen, also wer ist momentan gerade drinnen und schafft diese Rahmenbedingungen, aber schafft am Ende ja natürlich auch die Datengrundlage. Also wer macht das gerade? Da habe ich Zahlen vom World Economic Forum, dass momentan nur 26% der Mitarbeiter im KI-Bereich weiblich sind, also fast 80% sind männlich. Noch ein bisschen schlimmer ist es bei People of Color, also schwarzen Menschen, und ungefähr 80% Prozent sozusagen im Umgekehrten der aktuellen KI-Belegschaft ist, also Belegschaft, Menschen, die dort arbeiten, ist weiß. Und ich habe ein Zitat gefunden von der Timnit Gebru, das ist die ehemalige Co-Leiterin der Abteilung für Ethik und KI bei Google und Mitbegründerin des Distributed AI Research Institute. Und die meinte, Zitat, ich mache mir keine Sorgen, dass Maschinen die Welt erobern könnten. Ich mache mir Sorgen über Gruppendenken, Abschottung und Arroganz in der KI-Gemeinschaft, insbesondere angesichts des aktuellen Hype und der Nachfrage nach Menschen in diesem Bereich. Weil die Menschen, die diese Technologie entwickeln, sind ein großer Teil des Systems. Und das würde jetzt genau das unterstützen, was du auch gesagt hast, ja, mit der Diversität. Ich hätte jetzt verstanden, trotzdem weiterhin auch Frauen oder Mädchen animieren und versuchen zu begeistern. Aber wie schief ist denn die Datenlage momentan? Womit speist sich denn sowas wie ChatGPT?
Also das ist auch wichtig zu verstehen. Das ist für mich sehr klar rausgekommen jetzt in meiner Forschung dieses Themas, dass die Antworten oder die Resultate, die wir bekommen aus dieser künstlichen Intelligenz, aus diesen Anwendungen der KI, sehr einfach geprägt sind davon, welche Daten da reingespeist werden. Und eben anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, ist es eine riesengroße Debatte auch aktuell, eine globale auch Debatte, wer eben und welche Daten da reingespeist werden. Und wir glauben oft, dass das alles so neutral ist und dass uns das alles sozusagen objektive Antworten schildert. Aber tatsächlich ist das eben auch nicht so. Also aus meiner Perspektive ist es eben wichtig, das kritisch zu hinterfragen, wer arbeitet in diesem Bereich, welche Daten werden ausgewählt und eben gerade, wenn wir sagen, es sind besonders viele männliche KI-Developer, viele Männer in diesen Bereichen, die diese Technologien weiterentwickeln und auch bespielen und auch diese Daten füttern sozusagen, desto klarer wird auch, welche Ergebnisse wir dazu bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das uns genau anschauen, weiterhin diskutieren und es wird immer auf globaler Ebene, wird das eben schon getan. Aber ich habe das Gefühl, in Österreich ist es noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es liegt sicher auch daran, dass die großen Tech-Konzerne, die diese KIs ja auch entwickeln und die ja dann auch wirklich bei uns hier aufschlagen, ja in der Regel ja in Amerika entwickelt werden. Also da ist natürlich auch die Frage, inwiefern haben wir da einen Spielraum? Aber das sehe ich sehr positiv, dass da sehr, sehr viel gerade diskutiert wird. Da wird auch sehr viel dazu geforscht. Und das ist sicher eine wichtige Frage, ja.
Wenn man sich mit ChatGPT auseinandersetzt, kann man ein kleines Experiment machen. Es gibt nämlich dort so eine Einstellung, die heißt Customize. Und da kann man für sich selber wie so einen persönlichen Filter da nochmal drüber legen. Da kann man so sagen, also keine Ahnung, gib mir immer alle Ergebnisse mit allen Quellenangaben. Aber man kann auch sagen, gib mir immer gleichwertig männliche und weibliche Expertise zum Beispiel. Und man kann sich den Spaß machen zu sagen, einmal ohne diese Customize Filter und einmal mit diesen Customize-Filtern, welche Ergebnisse man da hat. Aber denkst du, solche Grundeinstellungen, das muss man suchen, ja, es ist jetzt nicht gerade so, dass das auf der Hand liegt, aber solche Grundeinstellungen gehen schon in diese Richtung, dass man es auch ein bisschen fairer aufsetzt oder ist das ein Feigenblatt, das man sich selber zusammensuchen muss und dass der Großteil der Menschen, die das anwenden, sowieso nicht machen?
Also ich würde eher auf Zweiteres tippen. Ja. Also es ist eine Anwendung, es ist sicher zu begrüßen, dass es das gibt. Also ich selbst habe es jetzt noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich es jetzt einfach nur so nehmen, wie du sagst. Aber ich würde auch sagen, die meisten Nutzerinnen, die Userinnen, was wir schon gehört haben, sind sehr, sehr, sehr viele. Das ist auch aus meiner Forschung ganz klar, von den Lehrlingen fängt das an, Schülerinnen, Studierende, Beschäftigte an allen Branchen, bis in die Geschäftsführung, politische Ebene, überall ist das ein angewandt, glaube ich nicht, dass da jedes Mal geschaut wird, welche aktuellen Anwendungsauswahlmöglichkeiten gibt es genau für diese Fragestellung. Also es wird einfach genutzt, ja, so wie wir Google einfach nutzen und da ist diese Sensibilisierung sicher wichtig. Ja. Also da finde ich zum Beispiel, versuche ich auch im Buch auch herauszuarbeiten, sehe ich sehr stark die Verantwortung eben auch bei den Arbeitgebern, den Bildungsinstitutionen, sich auch in der Politik, da diese Sensibilisierung auch zu schaffen, auch auf der Nutzerinnen-Ebene. Also zu sagen. Also darauf hinzuweisen, dass das nicht alles so objektiv und neutral ist, wie es ausgespuckt wird und deswegen genau da ja auch das menschliche, kritische Denken wieder reinkommen soll. Und das, was wir eigentlich auch lernen sollten, auch in den Schulen, auf den Universitäten, ist es eben auch das Hinterfragen, das kritische Hinterfragen und auch die Begrenzungen dieser Technologie noch aufzuzeigen.
Ja, auch zwei spannende Punkte, das kritische Hinterfragen und die Grenzen aufzuzeigen. Aktuellerweise gibt es eine Forderung an die UNO, sozusagen die Menschenrechte im ganzen Umgang mit KI auch zu wahren. Und da gibt es einen Ethikprofessor, einen in Wien geborenen, er heißt Peter Kirchschläger und lehrt an der Uni in Luzern, so dass mir einfällt, ja, Luzern. Und der hat diesen Antrag an die UNO aufgesetzt, mit dem Argument, auch für die Atombombe oder für die Atomindustrie hat man sich irgendwann überlegt, natürlich nachdem auch Schaden angerichtet wurde, dass man eine Regulierungsbehörde braucht. Und die Internationale Atomenergiebehörde ist so etwas und so etwas bräuchte es auch für künstliche Intelligenz. Das ist jetzt von der UNO eigentlich auch ganz positiv aufgenommen worden, wiewohl es auch noch nichts gibt in dieser Richtung. Aber ist der Geist nicht aus der Flasche?
Also aus meiner Beobachtung ist so, dass jetzt gerade viel diskutiert wird und wir da einfach nur immer hinterher sind. Ja, die Technologien, die digitalen Technologien, die rasen, also die Entwicklung rast voran. Wie ich schon gesagt habe, es sind jeden fast täglich neue Entwicklungen und Politik, Gesetzgeber versuchen da nachzuhecheln sozusagen. Ich habe eben für mein Buch recherchiert ein Statement, das die führenden KI-Forscher global unterzeichnet haben und da ist auch klar ein Ruf, einmal die Pausetaste zu drücken und sich da ganz klar, also Pausetaste im Hinblick auf Weiterentwicklung der KI, der technischen Entwicklung, die Pausetaste zu drücken, ganz klar die Risiken sich anzuschauen. Also sogar die es mitentwickeln und auch die großen Stimmen hier, und da zählt er sich ja dazu, einfach ganz klar sagen, ja, es braucht einen Stopp bei der Entwicklung, damit wir da überhaupt nachkommen. Und ja, es ist eine sehr spannende Überlegung, das institutionell zu lösen, und da braucht es auf jeden Fall Regelungen, und das passiert sehr viel gerade, oder? Also da auf EU-Ebene passiert was, dann jetzt auf der Ebene, auf nationalstaatlicher Ebene, auf der betrieblichen Ebene. Also da, ich beobachte da gerade, dass jetzt eben so das Gefühl kommt, jetzt müssen wir schnell was machen. Ja? Und da ist natürlich die Gefahr, dass wir da immer hinterher sein werden. Deswegen,
aber ich finde es ganz spannend, das, was du sagst, auch, dass die führenden KI-Forscher dieses Statement unterzeichnet haben. Mhm. Einer davon, glaube ich zumindest, ist auch der Erfinder, also der quasi der Gründer von OpenAI, das wiederum ChatGPT auf den Markt gebracht hat und heißt Sam Altman. Und der steht da auch mit dabei. Mhm. Und ich habe mir ein Zitat noch rausgesucht von ihm, weil ich das schon ganz spannend finde. Wir alle sind vielleicht skeptisch, weil wir Dinge noch nicht genau wissen, weil wir ein bisschen Angst haben. Aber das sind Leute, denen die so tief drinnen sind. Also ich denke, man kann denen einfach mal glauben. Mhm. Und der meinte kürzlich, dass es nicht so laufen dürfe, dass beispielsweise OpenAI heimlich eine KI entwickelt, die schlauer als Menschen sei und sie plötzlich auf die Welt loslasse. Und er warnte noch davon, dass KI sich potenziell auch negativ auf Wahlen auswirken könne, und hat sozusagen appelliert auch eben an Regierungen, an Regulierungen zu arbeiten. Also das ist schon, finde ich, eine ernstzunehmende Warnung von höchster kompetenter Ebene. Und es gibt ja sowas auf EU-Ebene, also diesen AI Act, der ist ja auch, er ist noch nicht in Kraft, der wird 2026 in Kraft treten. Aber ist das etwas, weil du gesagt hast, die Politik und alle, die hecheln so hinterher, ist das etwas, wo man sagt, ja, damit kann man dann vielleicht arbeiten? Ist das etwas, wo man sich auch ein bisschen auf gesetzliche Einfriedung von Gesellschaft auch ein bisschen verlassen kann?
Also das Thema ist einfach so extrem kompliziert und komplex, dass es halt nicht diese Standardlösungen gibt. Also aus meiner Perspektive brauchst du auf verschiedenen Ebenen Lösungen. Und ein Aspekt ist es sicher, auf dieser globalen Ebene hier die Rahmenbedingungen zu setzen, vor allem eben auch dieser Appell, wie du es auch gesagt hast, und was für mich auch sehr, sehr spannend war zu sehen, ja, diese führenden KI-Forscher, die da wirklich sagen, bitte kontrolliert uns, oder so zumindest so würde ich es jetzt übersetzen, ja, oder gebt uns Grenzen, oder sagt es einfach, wo die Grenzen sind. Das ist absolut erforderlich. Ich finde, und das ist auch so der Fokus auch jetzt von meinem Buch oder auch generell von meiner Forschung, die ich mache, immer so die Perspektive auch des Individuums, der Menschen, auch am Arbeitsplatz, weil das ist sozusagen mein Thema, mit dem ich tagtäglich mich beschäftige. Und da ist natürlich, sind diese Rahmenbedingungen, auch diese gesetzlichen großen Rahmenbedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen sehr, sehr wichtig, bestimmt da die richtigen Lösungen zu finden, wobei ich da auch natürlich sage, das ist so kompliziert, also wie man das festfriert, Mark in einem Eck sozusagen. Mhm. Das ist sicher eine Riesenaufgabe und das dann auch immer aktuell zu halten, überhaupt im Hinblick auf diese schnellen Entwicklungen. Aber die Frage ist auch, wie wir als Individuum, aber auch als Gesellschaft damit umgehen sozusagen. Und da gibt es einige Punkte, die eben jetzt durch diese Durchdringung in allen Arbeitsbereichen ja plötzlich so wichtig werden. Ne? Und da war für mich irgendwie interessant noch zu beobachten, wie ChatGPT rausgekommen ist in den Schulen, gleich einmal nach Universitäten, oh mein Gott, ja, und gleich so mal, na, das ist was ganz Schlimmes. Und aber mittlerweile mussten auch diese Institutionen begreifen, ja, das wird Teil unseres Alltags sozusagen, wie gehen wir mit um, ja, welche Regeln setzen wir, ja, wie darf das eingesetzt werden, zum Beispiel bei Schularbeiten oder bei Abschlussarbeiten im universitären Bereich. Also da sozusagen diese Offenheit, schon sich damit zu beschäftigen und sich dann für den eigenen Bereich das auch zu überlegen. Also das ist, ich glaube, da allein auf der globalen Ebene wird es nicht reichen, ja, sondern wir müssen uns das wirklich ganz runter deklinieren. Und da sind auch sicher die Arbeitgeber stark gefragt. Also ich beobachte schon, gerade in den österreichischen Betrieben, in denen ich unterwegs bin, weil ich eben auch Unternehmensberaterin bin, aktuell natürlich eine starke Diskrepanz, weil einerseits gibt es gewisse Bereiche, wo KI irgendwie überall ist, zum Beispiel im HR-Recruiting-Bereich wird es sehr stark jetzt eingesetzt oder auch die Geschäftsführer, der C-Level, also die oberste Führungshierarchieebene, die informiert sich, ist voll euphorisch, ist ganz mit Konferenzen, KI-Konferenzen, reist weltweit, informiert sich und dann gibt es aber die große Menge der Menschen, der Beschäftigten in den Arbeits-, also in der Arbeit sozusagen, die Mitarbeitenden, die da gar nicht mitkommen. Kommen, ja, und die eben auch berechtigt auch sagen so, ja, ich mich überfordert das, ich habe da Angst, was passiert da eigentlich? Mhm. Und da sehe ich schon eben die Verantwortung stark, eben auch auf der Ebene, ja, dass da die Arbeitgeber sagen, wir versuchen da für unseren Bereich gute Regelungen zu finden und sicher auch da wieder die Politik gefragt, da die Unternehmen auch, also den Unternehmen da diese Rahmenbedingungen und Incentives zu schaffen, aber eben mit dem Blick, den ich habe auf den Arbeitsplatz, wirklich zu schauen, wie können wir da alle mitnehmen, wie können wir da gute Regelungen aufstellen, die praxisnah sind, weil das ist ja auch immer ein großer Kritikpunkt. Dann werden auf EU-Ebene eben Richtlinien oder Verordnungen erlassen und wie setzt man das dann sozusagen wirklich in der Praxis um? Ja? Und um das wird man nicht herumkommen. Also das finde ich eine super spannende Frage. Wie wird es in den nächsten Jahren ausschauen? Wer ist da vielleicht ein Vorreiter oder Vorreiterin? Und ich zitiere zum Beispiel im Buch die Austrian Press Agency, die APA, die da eben diesen Leitfaden auch hat für einen ethischen Umgang mit KI im Journalismus. Und finde das wirklich spannend, sich das auch anzuschauen und sich zu überlegen, in ganz anderen Bereichen, ja, wie könnte so ein Leitfaden bei uns ausschauen?
Ja, wir selber als kleine Zeitung arbeiten auch mit der APA da eng zusammen, weil wir da natürlich auch ein bisschen Wissenstransfer einerseits haben möchten, aber natürlich, weil wir uns auch aufstellen. Ich würde dich noch ein bisschen genauer fragen wollen, weil du eben in vielen Unternehmen auch in Österreich unterwegs bist und weil mit diesem AI-Act dann ja alle Unternehmen, die mit KI arbeiten, auch sozusagen Compliance-Regeln, also Rechenschaftsberichte auch darüber abgeben müssen. Und zwar nicht nur die KI herstellen oder zur Verfügung stellen, sondern eben auch alle Unternehmen. Und da würde mich interessieren, wie du findest, dass momentan in Österreich so die Awareness, sagen wir mal, ist und wo es wirklich auch schon konkrete Strategien gibt und welche Arten von Firmen sind denn da besonders dahinter? Kannst du, also eh nur aus deiner Perspektive jetzt, weil du hast jetzt nicht den Überblick über alle, aber nachdem du das ja auch machst und so, das würde mich jetzt noch interessieren.
Also aus meiner Beobachtung gehen da die Geschwindigkeiten extrem auseinander. Also es gibt jene Unternehmen, die das ganz praxisnah auch schon in den Produkten einsetzen, sozusagen die KI, aber eben auch bei der Personalgewinnung, überhaupt im Personalbereich wird sehr stark eingesetzt. Und aus meiner Beobachtung heraus eben noch selten im Rahmen von solchen Leitlinien, die wirklich im Detail ausgearbeitet sind, im besten Fall, so wie bei der APA, zumindest wie ich es aus den Unterlagen herausgelesen habe, mit den Beschäftigten oder mit den betroffenen Nutzerinnen gemeinsam. Also ich finde das auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn solche Leitlinien auch erarbeitet werden, dann ist es wichtig, auch die dann wirklich diese KI auch einsetzen oder umgekehrt gesprochen, wenn das zum Beispiel im Personalbereich eingesetzt wird, wie werden dann man die Beschäftigten zum Beispiel überwacht oder kontrolliert? Ja, also da gibt es ganz viele spannende Fragen. Und da ist aus meiner Beobachtung eben noch sehr, sehr viel Aufholbedarf. Also es gibt sicher jene Unternehmen, die sich das jetzt aktuell überlegen. Also ich arbeite auch im öffentlichen Bereich, zum Beispiel mit einem Ministerium, da trainiere ich Führungskräfte. Und da höre ich, dass da eben auch gerade Arbeitsgruppen dran arbeiten und auch wirklich konkret überlegt wird in sehr sensiblen Bereichen, wie das auf dem öffentlichen Dienst auch ist, also in der öffentlichen Verwaltung, wie setzt man diese KI sinnvoll ein? Also da tut sich gerade sehr auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen was, aber es gibt zum Beispiel auch, wenn wir von betrieblicher Ebene reden, also wenn wir von den Unternehmen sprechen, gibt es ja auch die kleinen Betriebe, die KMUs, ja, die ja oft dann auch vor der Herausforderung stehen, wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Auch im Hinblick darauf, dass man eben sehr oft hört, ja, KI auch so ein Wunderwutzi mehr oder weniger, auch für zur Steigerung des Gewinns und der Produktivität. Ja? Und da gibt es ja große Fragezeichen. Das heißt, die großen Unternehmen tun sich da aus meiner Beobachtung schon leichter, die tun auch viel mehr und die kleineren Betriebe sind dann wieder sehr darauf angewiesen, dass dann vielleicht der Geschäftsführer oder der Inhaber wirklich ganz in dem Thema drinnen ist. Aber viele kommen da auch nicht mit. Ja? Also da beobachte ich sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten und da ist auch mein Appell, wie auch in anderen Bereichen, da sehr stark auch voneinander zu lernen, sich da auszutauschen. Also das ist auch vielleicht irgendwie wichtig zu sagen, dass da nicht so diese Standardlösungen gibt. Es gibt nicht so dieses vorgestrickte Muster, so musst du das machen, sondern es ist halt in jedem Bereich auch etwas anderes. Nur ganz wichtig ist zu verstehen, es muss was passieren. Man kann nicht wegschauen, man kann nicht die Augen verschließen, es wird nicht weggehen. Es ist eine Technologie, die sich immer, wie gesagt, wie wir es jetzt schon mehrfach betont haben, sich sehr schnell entwickelt und auch sehr stark jetzt in den Arbeitsalltag der Menschen einwirkt.
Aber das, was ich da höre, sind natürlich Ressourcen. Du brauchst Ressourcen, um dich diesem Thema auch anzunehmen, gerade weil es ja jetzt noch nicht so unmittelbar in den Abläufen, in der Unternehmensstrategie irgendwie verankert ist. Und so wie du vorhin auch die Lehrerin irgendwie zitiert hast, dass ja, wo soll sie denn die Ressourcen hernehmen, ist das wahrscheinlich schon ein Faktor. Und andererseits möchte ich jetzt abschließend auch noch auf das Thema Ressourcen kommen, nämlich auf die Ressourcen, die wir verbrauchen auf der Welt, damit wir diese großen Datenmengen überhaupt haben, nützen können, damit wir die Rechner kühlen können. Und da habe ich auch eine spannende Quote gefunden von einer österreichischen Professorin, die in Oxford forscht. Wie heißt sie denn? Sandra Wachter. Und sie forscht in Oxford zu den rechtlichen und ethischen Auswirkungen von KI. Und das ist vielleicht so eine Zahl, die man gut verarbeiten kann. Man braucht 1,4 Millionen Liter Wasser täglich, um ein mittelgroßes Rechenzentrum zu kühlen. Und wenn man sagt, okay, jede Rechenleistung, also keine Ahnung, ob du jetzt Bitcoin schürfst, ob du streamst, ob du alles, was halt Datentransferleistungen mit beansprucht, das erfordert auch Ressourcen eben von unserer Erde. Und jetzt kann man sagen, ja, aber es ist keine Erdölproduktion und es ist jetzt keine Atombombe, aber es ist trotzdem auch Ressourcen verbraucht. Gibt es denn in dieser ganzen intensiven KI-Diskussion auch diesen Aspekt? Also wie viel von unseren Ressourcen wollen wir für das Thema parken?
Also das ist auch definitiv unrepräsentiertes Thema. Also wenn wir uns den öffentlichen Diskurs anschauen, ist es wirklich sehr stark zwischen welche coolen neuen Tools gibt's, ja, und wie wirkt sich das aus und eben diese Jobkiller-Debatte. Aber eigentlich zu verstehen, dass es ganz, also dass KI, ja, ist eine künstliche Intelligenz, ja, dass das gar nicht so künstlich ist, sondern mittendrin in unseren Ressourcen einen extrem hohen Bedarf hat an Ressourcen, das auch zu verstehen, ja, bedeutet ja auch zu verstehen, dass es nicht unendlich ist. Es ist einfach, wie wir ja wissen, die Ressourcen sind begrenzt, die natürlichen Ressourcen sind begrenzt. Also da ist aus meiner Sicht auch noch ganz viel an Diskussion auch notwendig und auch dieser ist, also den finde ich definitiv unrepräsentiert. Also da gibt es sicher, also ich habe das auch in meiner Research auch Literatur dazu gefunden, gerade auch aus dem amerikanischen Raum, dass, also von einer Professorin, die ein Buch dazu geschrieben hat, dass das eben ein riesengroßes Thema ist und dass man da nicht wegschauen darf. Ja. Aber es ist auch ein sehr politisches Thema und aktuell ist es sehr stark, wie gesagt, ausgerichtet auf KI im Hinblick auf Produktivitätssteigerung, Gewinnsteigerung, also dieser wirtschaftliche welcher Aspekt, finde ich, steht so im Vordergrund. Und wenn wir auch von Ressourcen sprechen, denke ich jetzt auch nicht nur an die Umwelt, sondern eigentlich auch an uns Menschen, also auch die sozialen, die gesundheitlichen Ressourcen, die wir haben. Da sehe ich insbesondere auch ein riesengroßes Thema, dass viele Menschen im Hinblick auch auf Digitalisierung und die Digitalisierung ihres Lebens und ihres Arbeitslebens einfach sehr stark auch unter Druck stehen, einfach auch die Geschwindigkeit immer mehr gestiegen ist, wie wir, glaube ich, bei uns selbst auch gut beobachten können. Und sozusagen KI auch ja oft als so, ja, die nimmt uns dann auch oder reduziert uns vielleicht auch die Arbeitslast als Chance, also das sehe ich schon auch, ja. Aber grundlegend, die Vergangenheit gezeigt hat, nur weil neue solche Technologien auf den Markt kommen, heißt das nicht, dass wir dann irgendwie am Strand sozusagen in der Hängematte liegen, sondern dass eigentlich der Druck viel mehr geworden ist. Das heißt, auch der Aspekt, finde ich, im Hinblick auf Ressourcen dürfen wir nicht übersehen. Ne?
Das bringt mich jetzt noch zu einer Prognosefrage. Wenn KI so viele Bereiche auch durchdringen wird und damit auch natürlich auch Jobs erledigt, die jetzt Menschen machen, auch teilweise hoch ausgebildete Jobs, dann wird es Menschen geben, die einfach diese Arbeit nicht mehr haben und eine andere aber auch nicht haben. Und es geistert ja manchmal so als utopische Fantasie von irgendwelchen RomantikerInnen das bedingungslose Grundeinkommen. Aber traust du dir zu, zu sagen, dass KI mittelfristig solche sozialen Abfederungen fast notwendig machen wird?
Also ein Aspekt, den ich ganz klar aus meiner Forschung, aus den Studien herausgelesen habe, ist, dass gerade Berufsgruppen mit einem niedrigen Qualifikationslevel wirklich extrem massiv betrifft. Eben da entstehen, anders als in Berufsfeldern, die auch betroffen sind, im höher qualifizierten Bereich eben nicht so viele neue Berufe, sondern da ist es dann oft so, dass die keine andere Arbeit finden. Wenn wir jetzt in unserem ganz klassischen Denken bleiben sozusagen, Erwerbstätigkeit, bei uns dreht sich alles um die Erwerbstätigkeit, auch die soziale Absicherung ist genau sehr stark damit verknüpft, ja, dann stellt sich auf jeden Fall die Frage, welche neuen Systeme wird es da brauchen? Ja? Und ein Modell ist sicher, heißt debattiert, da gibt es die Pros und Cons, das Grundeinkommen, aber es gibt auch sicher andere Modelle, die aktuell da ja auch noch nicht wirklich so viel diskutiert werden. Also ich denke, wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, ist es auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung, damit umzugehen oder sich dieser Frage auseinanderzusetzen, wie geht man mit diesen vielen, vielen Menschen um, die eben ziemlich sicher ihren Job verlieren werden, für die KI tatsächlich ein Jobkiller ist und in deren Bereichen eben nicht neue Jobs entstehen werden. Mhm. Und da würde ich sagen, auch wenn ich grundsätzlich mit einem positiven Ausblick eigentlich die KI auch positiv, also auch positive und Chancen sehe, positive Dinge sehe, das macht mir schon ziemliche Sorgen. Also da darf Politik, also da ist wirklich gefragt, sich da was zu überlegen, gemeinsam auch mit der Wirtschaft. Ja, also da sehe ich schon, da sehe ich viel, viel Arbeit auf uns zukommen. Ja,
ja, um das soziale Gefüge einfach auch ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Dann sage ich, liebe Lena, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Einschätzungen und deine Expertise.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich sage jetzt noch aus Transparenzgründen, dieser Podcast ist ohne KI entstanden, in der Redaktion, in der Aufnahme und eigentlich auch in der Postproduktion. Ich habe das jetzt noch schnell selber nochmal gecheckt bei dem Georg Frerer, der das für uns netterweise macht. Und er hat mir gesagt, das ist zu 98% KI-frei. Es gibt manche Programme, die drüber laufen, die so ein bisschen Hintergrundgeräusche rausnehmen. Aber das ist alles noch menschlich gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass unsere Jobs, also meiner zumindest, noch ein bisschen da bleiben darf. Ich werde mich aber jedenfalls mit dem Thema KI noch in anderen Aspekten beschäftigen und das mache ich genau hier. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich sage noch, Künstliche Konkurrenz ist im Leikam Verlag erschienen von Lena Marie Glaser und bei euch alles Liebe und bis nächste Woche. Baba!